Markus, der ist gar nicht hier.
Er ist ein großes Tier.
Vielleicht trinkt er in Belgien Bier.
Er ist ein großes Tier.
Dennis hat jetzt eine Flintlocke im Gesicht. Ich hoffe, es zerstört sein Gebiss und seine Zähne nicht. Irgendwas mit Coin und Moin?
Coin, Moin. Coin, Moin. Coin, Moin. Coin, Moin.
Hallo und herzlich willkommen. Diese Folge passiert 10 Minuten nach der letzten Folge. Ihr seid bei In die Fresse, kluge Gedanken zu schönen Spielen. Der Podcast, der alle 14 Tage erscheint, mit Dennis Kogel.
Hallo, hallo, hallo.
Und Markus Richter, das bin ich. Und wir sind sehr regelmäßig am Start, aber manchmal nicht. Heute.
Ja.
Warum? Was ist passiert, Dennis?
Was ist passiert? Du bist 10 Minuten nach der letzten Aufnahme.
Ja.
Hast du deinen Koffer genommen und bist aus dem Haus gestürmt? Genau, das heißt, und das passiert jetzt.
Ihr hört
jetzt
mich aus der Vergangenheit.
Ihr hört Markus aus der Vergangenheit. Und also ich sehe jetzt, wo ich diese Worte spreche, den Koffer, ja, und Markus mit einer kurzen Hose, mit Latschen und einer Kappe und dem Frittenfett schon im Gepäck auf dem Weg in den Urlaub. Und wir so, jetzt müssen wir aber noch diese eine kurze Podcast-Folge aufzeichnen für diesen Tag, der eigentlich, also wo wir, ne, also. Ne?
Genau, wo ich eigentlich schon wieder da bin.
Ja.
Aber weg bin.
Aber
es ist. Ich bin der Quantencomputer des Podcasts.
Absolut, absolut. Absolut.
Ich wollte, deswegen passieren heute 2 Dinge. Das eine ist, ich erzähle ganz kurz was über ein Spiel, was ich mir in den Urlaub genommen habe. Und das andere ist, Dennis geht fremd.
Richtig.
Okay. Das Spiel, das ich mitbekommen habe, ist, das ist Dennis, hilf mir.
Wizardry.
Wizardry, und was hast du? Du gehst fremd mit?
Ich gehe fremd mit Manu von Insert Moin, unserem befreundeten Podcast, wo aus dem wir zum Beispiel immer wieder Nina Kiel zu Gast haben. Mhm. Und wir reden über Flintlock, ein Spiel, das jetzt vor kurzem rausgekommen ist.
Also jetzt schon ein bisschen länger, wenn ihr das hört.
Ja, gut, irgendwie 2 Wochen. Aber ein cooles Spiel im Souls Kosmos.
Ich wollte gerade sagen, erzähl doch mal genauer, aber das hören wir ja gleich.
Genau, ihr hört's gleich. Es ist auf jeden Fall ein total interessantes Spiel, über das man viel reden kann. Und wir wollten eigentlich quasi letzte Folge drüber reden. Wir reden ja darüber. Dann hat einfach alles ineinander gegriffen. Und ist ein schöner Podcast. Ich mag Insert Moin und vielleicht ihr ja auch, wenn ihr das hört. Und könnt ja da quasi reinhören. Quasi diese Folge, die ihr dann hört, die ist normalerweise für Insert Moin AbonnentInnen. Und die ist quasi jetzt hier so bei
für Indie-Fresse-Abonnenten.
Für Indie-Fresse-Abonnenten. So.
Genau, auch fürs Null-Tier.
Genau.
Sehr gut. Genau, ich will noch ganz kurz. Ich habe ja so Videospiele, die haben mich geprägt.
Ja.
Weil ich sie gespielt habe.
Aha.
Und ich habe Videospiele, die haben mich geprägt, obwohl ich sie nie gespielt habe. Und dazu zählt die Wizardry-Reihe.
Mhm.
Und zwar, als ich angefangen habe, Video zu spielen, das ist wirklich sehr lange her, war mein erstes größeres Rollenspiel, das gemacht hat, dass ich nach wie vor umfangreicher Computerrollenspiel mag, Might and Magic 3. Erinnerst du dich, hast du jemals in Might and Magic gespielt?
Nee, ist das...
Also unter die Jüngeren von euch, das ist so ein bisschen wie Legend of Grimrock.
Ja, also genau, ich dachte jetzt kurz an Heroes of Might and Magic, aber das ist nochmal was anderes. Und Might and Magic war schon das mit dem Party-Screen.
Ja.
Und dann läuft man so quasi kästchenweise in so einer 3D-Ansicht durch die Welt, immer nur so Schritt für Schritt und dann guckt man links, nach rechts und hup, und dann kommt manchmal ein Monster und dann setzt man Fähigkeiten an.
Genau.
Sowas, ne?
Und das war aber Might and Magic 3 war schon zumindest in der richtigen Welt. Da gab es Oberfläche und Dungeons und Städte und Gilden und Geschichten und so weiter und so fort. Und parallel, es gab halt 3 und nach 3 gab es 4 und 5 und 4 und 5 konnte man irgendwie kombinieren und dann gab es 6, 7, 8, 9, 10. Und daneben gab es eine Reihe Wizardry.
Mhm.
Die, glaube ich, da war der Teil 7 schon, als ich sozusagen sagen hatte. Und da habe ich mich nie rangetraut, weil Might and Magic war schon schwer und Wizardry hatte den Ruf, richtig schwer zu sein.
Mhm.
Richtig schwer. Und deswegen bin ich da nie rangekommen. Und wir leben ja aber im Zeitalter des Remakes. Mhm. Und deswegen war ich total fröhlich, als jetzt rauskam, dass es jetzt Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord
wow.
ging. Und das ist das erste Wizardry.
Das Remake
des allerersten
Wizardry. Aus welchem Jahr ungefähr?
Oh fuck, ich hab's vergessen, ich wollte es nochmal nachschlagen. Das war auf den ganz frühen Apple-Computer, Apple II oder so. Also irgendwie so wirklich die ersten Personal-Computer sozusagen, ja. da in der Zeitraum. Wir können uns, glaube ich, für unsere auf ewig weit weg begünstigen. Vielleicht kann ich gleich nochmal kurz nachschlagen. Und ich habe das schon gespielt, so ein bisschen, dann nehme ich heute den Urlaub mit. Und das ist so ein Dungeon-Crawler, der halt wirklich, der Dungeon fängt halt an, dann bist du halt in dem Dungeon, that's it.
Geil.
Und dann sozusagen gehst du Monster.
Ja.
Und ganz spannendes Konzept, die Monstergruppen, die auf dich zukommen, die erkennst du am Anfang nicht, sondern du musst gegen die kämpfen, um die zu erkennen. Mhm. Sozusagen, also du schaltest quasi frei, wer ist das eigentlich so? Und das passiert da. Und das ist halt so 3D-Grafik, relativ grob, also wenn man jetzt gerade, es ist ja gerade die Phase, wo die ersten Spiele der Unreal 5 Engine rauskommen, die ja mega krass aussehen teilweise. Und das ist sozusagen, also grob schlechtig. Mhm. Das ist schon 3D-Grafik, das hat schon so Texturen und kannst das erkennen, aber es ist schon sehr grob schlechtig. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn halt so, ja, so starren die Spiele früher halt aus. Bis mein Auge auf die rechte Ecke, untere Ecke des Monitors gefallen ist. Und da war die Grafik des eigentlichen Spiels. Und das eigentliche Spiel ist so eine Strichgrafik. Du hast sozusagen so, du hast in der Mitte des Monitors, siehst du halt so 3D, aber 3D sind halt Striche auf dem Monitor, wo du sozusagen den Dungeon siehst. Und dann hast du so ganz viele Charakterwerte. Mhm. Keine Charakterporträts und was auch immer. Und das Spiel ist also relativ basic. Und ich finde es aber trotzdem total spannend. Und ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen irgendwie, ob es das wert ist nach so klassischen Kriterien. Aber was ich ein total spannendes Konzept finde und was man daran erleben kann, ist, ich finde, das ist sozusagen der Übergangspunkt zwischen einer abstrakten Idee, die dann in Grafik Gestalt annimmt. Also ich finde das total spannend zu sehen. Das ist halt total simpel noch, aber die Vorstellungskraft, die da drin hing in diesem Spiel, das waren halt Linien auf einem Bildschirm, so wirklich schwarz, also weiß auf schwarz, weiß auf Monitorhintergrund. Und da steckte aber schon diese Idee von diesen Rollenspielwelten dahin. Und das war halt nur ein Dungeon, weil mehr ging halt technisch nicht. Und ich fand das total spannend, sozusagen jetzt nicht Wizardry irgendwie, ich würde gerne nochmal ein Remake von dem 7 spielen, weil das damals immer so was Magisches war. Aber ich fand es total spannend zu sehen, also es gab ja sozusagen, also die ersten Spiele waren so Text-Adventures. Mhm. Und dann gab es so dieses Ding mit den 3D-Grafiken. Und jetzt hat auf diese 3D-Grafik jemand so eine erste Textur gesetzt. Und es ist sozusagen, das ist so, ich finde, das ist so erlebte Computerspielgeschichte. Das ist das eine Mal, wo ich das Remake nicht gespielt habe, um des Remakes willen, also um sozusagen dieses Erlebnis nochmal zu haben, sondern sozusagen als gelebte Geschichte zum Anfassen. Das war ein sehr spannender Moment und war positiv überrascht auf eine Art und Weise, die ich mir gar nicht hätte vorstellen können.
Cool.
Das finde ich so, also das ist so, ich weiß nicht, wie lange man das spielt, aber wenn man sich für Rollenspiele interessiert und oder Dungeon Crawler, ist das, ich glaube, man sollte das mal gesehen haben.
Ja, ja. Cool. Ja. Cool. Ich guck mal rein.
Genau. Gut. So viel dazu. Mhm. Wizardry. Und genau, jetzt viel Spaß mit Insan Moin.
Genau.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir ein Gast, der schon lange nicht mehr da war. Und ich freue mich umso mehr, endlich mal wieder mit ihm über Spiele reden zu können. Bei mir ist der wunderbare Dennis von In die Fresse. Schönen guten Morgen.
Hi Manu, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Endlich mal wieder.
Ja, voll.
Viel zu lang nicht mehr in echt geknuddelt, aber deswegen halt virtuell. Muss sein. Ja.
Genau.
Schön Bärte kruscheln und über ein gar nicht so schlechtes Spiel zu reden. Das ist zumindest meine Meinung, um dir schon mal vorwegzunehmen, dass mir das Spiel tatsächlich gut gefallen hat. Ich hatte es so gar nicht auf dem Schirm, hat mich dann aber, als die ersten Trailer und so gezeigt wurden auf der Xbox Games Showcase, habe ich gedacht, ach ja, das schaue ich mir an. Das heißt Flintlock The Siege of Dawn. Ein sehr nichtssagender Name, sehr generisch, finde ich erstmal. Was soll das sein? Die Belagerung der Abendröte oder, also, naja.
Was wäre, halt oh, das ist,
Das ist auf das Deutsch, klingt super, gell?
Ja, die Belagerung der Abendröte. Das wäre der Titel, wenn du so einen deutschen Fantasy-Roman schreiben würdest. Ist
oh
das
ja.
Vielleicht eine so, zweite Stand.
Das schwarze Auge, Standbein? Die Belagerung der Abendröte, Teil 1 von 5. Genau.
Ja, großartig.
Mhm. Großartig, ja. Ist von Kepler Interactive gepublished, ist ein Souls-Light, würde ich sogar sagen, Action-RPG yeah. von A44 Games.
Da reden wir gleich drüber.
Genau, ja. A44 Games kennt man vielleicht, wenn man Ashen gespielt hat. Das war auch so ein kampfbasiertes Spiel, was aber so ein bisschen untergegangen ist, auch nicht ganz so gut ankam, glaube ich. Aber das neue Spiel geht jetzt in eine eher klassische Richtung. Action-RPG mit einer wunderbaren Protagonistin und Souls-Light, weil natürlich hat man die typischen Souls-Effekte, Mechaniken und Formeln drin, aber da reden wir gleich drüber. Man hat einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad zum Beispiel und viele andere Sachen, die das Spiel sehr viel zugänglicher machen. Vielleicht führst du uns erstmal ein, was ist denn überhaupt Flintlock, The Siege of Dawn? Also um was geht's?
Also zunächst muss man vielleicht sagen, dass dass das Setting schon im Titel ist, nämlich Flintlock, und das Ganze bezieht sich wohl auf ein Fantasy-Genre, das mir gar nicht so geläufig war, nämlich die Flintlock-Fantasy. Und in Flintlock-Fantasy-Geschichten geht es immer im Prinzip so napoleonische Soldatinnen und Soldaten. Mhm. Also so klassisch mit diesen Fröcken und Schießpulver, Waffen und so, die dann aber in den Kampf ziehen gegen, weiß ich nicht, Zauberer, Monster, Dämonen und so weiter und so fort. Da gibt's so paar Bücher. Ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht sowas, was sehr populär ist, aber es ist eine Unterrichtung der Fantasy, die es gibt. Und das ist im Prinzip auch das Setting dieses Spiels. Es geht um eine Welt, in der aus irgendwelchen zunächst unbekannten Gründen die Götter schreckliche Zombie-Horden und Dämonen oder sowas auf die Welt loslassen. Und es liegt an der Koalition, der Coalition, die zu stoppen. Und das ist eben so eine, ja, so eine napoleonische Armee diesen Flintlock mit Gewehren, mit Musketen und wie nennt man das? Steinschlosspistolen?
Weiß nicht, oder? Wie die heißen.
Auf jeden Fall so Schwarzpulver. Genau,
also machen. Du musst auf jeden Fall sehr viel nachladen, immer nach jedem Schuss.
Ja. Genau. So, und da geht es eben um die Protagonistin Norvanek. Die ist eine Saboteurin in der Armee, also die jagt Dinge in die Luft. Mhm. Und sie kämpft gegen diese Zombies und ziemlich am Anfang des Spiels trifft man irgend so eine schlimme Gottheit. Dinge passieren und man selber stirbt vielleicht oder auch nicht. Auf jeden Fall wird man zurückgeholt und trifft dann den Begleiter, nämlich den kleinen Fuchs.
Enki!
Ja, genau. Und das ist dann quasi das dynamische Duo. Norvanek, die Schwarzpulver-Explosionsmeisterin, und Enki, ein magischer Fuchs, mit dem man zusammen...
So ein magisches Wesen, also fuchsartig, aber mit, was ist
witzigerweise,
mit so komischen Ohren und Hörnern und so.
Ja. Gesprochen im Englischen von Alistair Petri. Mhm. Den man kennt aus Sex Education.
Welcher ist das?
Da ist er der grummelige, schreckliche Schuldirektor Michael Groff.
Ja, ich erinnere mich.
Ja,
den spielt
sehr gute Serie übrigens.
Ja, sehr gute Serie.
Ja.
Genau, der eine wird Doctor Who, der andere wird Enki.
Genau, stimmt.
Ja, und Enki ist so ein typischer Begleiter, so ein Sidekick, der gleichzeitig auch so ein Comic Relief hat, der öfter mal so einen kleinen Spruch von den Lippen hat, aber im Verlauf des Spiels tatsächlich auch ein bisschen eine düstere Seite hat, ohne jetzt zu viel zu spoilern, weil er sich eben auch als Gottheit vorstellt. Es geht nämlich drum, diese Götter zu töten, hast du ja auch schon gesagt, das ist auf der Webseite auch ganz groß oder im Trailer so, kill all the gods. Also er begleitet dich und hilft dir dabei, die zu rächen quasi. Das sind dann auch sozusagen die großen Ziele, die großen Bosse, die man dann erledigen möchte. Währenddessen hat man aber sehr viele andere Aufgaben zu tun. Also natürlich geht es auch ganz oft erstmal irgendwie durch dieses Gebiet zu laufen, irgendwelche Sidequests zu erledigen und so weiter. Und Noor hat dadurch, hast du ja schon gesagt, dadurch, dass sie dann mit dieser Gottheit unterwegs ist, eben halt auch erklärt, warum man, wenn man stirbt, wieder zurückgesetzt wird. Also damit erklären sie so ein bisschen auch diese ja, Souls-Formel, was ich immer ganz angenehm finde, wenn es nicht einfach nur eine Mechanik ist, sondern auch irgendwie spielerisch irgendwie eingebunden ist oder von der Story oder von der Lore her. Ja, aber es ist ja, ja generell sehr fantasy-reich, ja. Also man kämpft ja schon gegen sehr wilde Fantasy-Monster. Es sind ja auch menschliche Wachen und so dabei, also die anderen Fraktionen, die dann sehr klassisch daherkommen mit Rüstung und Schild, aber auch ein paar Untote hat man auch zwischendurch zu erledigen, abgesehen
von den Göttern. Komischen Monsterwesen, die da so rumlaufen, irgendwelche gigantischen Skorpione oder Straußen. Ein Strauß oder so. Man kämpft gelegentlich gegen einen Strauß. Die Entwickler kommen aus Neuseeland. Vielleicht liegt es daran, dass man dann denkt, so fucking hell. Tiere, die überall rumlaufen und mich umbringen wollen.
Ich finde es so geil, dass die so ein bisschen wie Chocobos aussehen. So nach dem Motto, nein, hier sind die Chocobos. Zwar auch, kann man auch als Reittiere domestizieren, aber sie können euch auch als wilde Kreaturen angreifen.
Ja, 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 ja. Dann lass uns mal irgendwie so die Spielmechanik beschreiben. Ne? Also es ist
ja, ganz kurz noch. Glaubst du, The Order 1886 ist auch ein Flintlock-Genre? Weil mich hat es vom Stil her die ganze Zeit so ein bisschen daran erinnert. Weil diese Fracks und diese Röcke, diese nachladbaren Waffen und so. Ich meine, The Order ist halt so klar nicht napoleonisch, sondern Elizabeth Era, wie heißt das?
Heißt
das, diese englische Ära.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Regency, keine Ahnung. So wie, wie Bridgerton mit Waffen oder
genau,
so.
Genau.
Ja, stimmt, hast recht. Das geht voll in die Richtung. Ja, doch, doch. Da ist halt so ein bisschen mehr so noch so mehr so crazy Fantasy,
also viktorianisch, so heißt es.
Viktorianisch, ja. Und das ist dann mehr so noch so, weiß nicht, so verrückte Blitzwaffen und so Tesla-Gedöns, also so mehr so, dann geht's schon fast so in dieses Steampunkige oder so, aber ich glaube, die Übergänge
Tesla-Punk, sind würde ich sagen.
Tesla-Punk!
Ja, yes. Gibt's wirklich. Und hier heißt es, glaube ich, nicht, hier ist es nicht punkig, auf jeden Fall. Ja, hier ist es sehr bodenständig, was die Waffen angeht. Man hat so ein bisschen Magie auf jeden Fall dabei durch diese Götter. Du findest dann eben auch magische Waffen, die dann, was weiß ich, Feuerschaden machen und solche Geschichten, aber es ist kein Steampunk und kein Tesla-Punk. Nee.
Genau.
Genau, Mechanik, bitte.
Mhm. Okay, also wir haben erstmal keine große offene Welt, sondern das Spiel teilt sich in so große, ja im Prinzip so große Level. Das erinnert mich so ein bisschen an die Respawn Jedi-Spiele. Da gibt's ja auch nicht so richtig die eine riesige offene Welt, sondern auch eher so Planeten, auf denen man landet und dann gibt's diese großen Level, durch die man läuft. So ist es hier auch. Und man kämpft dort eben gegen diverse Monster und das ist dann eben ja sehr soulsig, also man haut zum Beispiel auf dem Controller natürlich mit den Schulterbuttons und dann blockt man und so, man kann ausweichen, man kann parieren, zur Seite rollen, parieren ganz wichtig, genau im richtigen Moment blocken drücken, dann pariert man, dann macht man mehr Schaden und dann kann den Leuten die Schilde wegkloppen und so weiter und so fort. Das ist auch alles sehr sehr hübsch animiert, und es ist dann auch so, dass die Gegner natürlich irgendwie Gedöns, also quasi die genau Gedönspunkte geben, Seelen oder was auch immer, also Punkte, um Fähigkeiten aufzuleveln. Die Fähigkeiten sind dann so
Ruf heißt es, glaube ich, hier.
Oder? Ruf, stimmt, hier heißt es Ruf, warum auch immer. Es sind Seelen, egal. Und wenn man stirbt, dann lässt man das fallen und muss es wieder aufsammeln. Was es von Souls-Sachen unterscheidet, ist, man kann jetzt nicht sowas wie bei Elden Ring oder sowas aufleveln, wie Stärke oder Gesundheit oder Geschicklichkeit, sondern das Einzige, wofür man diese Punkte ausgibt, ist neue Ausrüstung, die man kauft und eben neue Fähigkeiten, die man einsetzt.
Ja, wobei Ausrüstung kaufen geht gar nicht so richtig. Also man kann sich ja nur Kosmetik quasi kaufen, wobei ich immer denke, warum sollte ich mir jetzt einen neuen Frack kaufen für 8000 Ruf, den ich mir hart erarbeitet habe?
Das halte ich mir doch lieber.
Ja, okay, aber so viel Ruf habe ich nicht. So viel grinden möchte ich nicht. Man findet Waffen vor allem, also man hat halt ein festes Set an Waffen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Es ist kein Looten in Leveln. Es ist kein Souls-Fashion-Game. Das ist es definitiv nicht. Man findet keine sehr unterschiedlichen Builds oder so. Das ist wirklich sehr reduziert. Du hast den festen Hauptcharakter, wie du gesagt hast, keine Werte, die sich verändern. Aber du kannst mit den gewonnenen Rufpunkten bei deiner Basis an diesen Männern, die da sitzen am Lagerfeuer, deine Waffen upgraden mit Ressourcen. Dafür kannst du Ruf ausgeben, dann werden sie ein bisschen stärker und verändert sich nicht so arg, so ein paar Kampfpunkte mehr. Oder du schaltest dir vor allem, so habe ich zumindest gemacht, neue Fähigkeiten frei. Mhm. Also die wirklich so wie so Spezialattacken sind. Das können passive wie aktive sein. Also du kannst zum Beispiel so eine Fähigkeit freischalten, dass dir Enki Aggro abnimmt, ja, dass der quasi passiv die Leute immer triezt und fordert, sodass sie die weg von dir den Fokus haben. Oder du kannst zum Beispiel einen aktiven Skill freischalten, dass du halt nach dem Rennen eine Sprungattacke machen kannst oder Leute von oben anvisieren kannst, um sie dann von oben zu erledigen. Solche Geschichten, wie man sie halt auch kennt. Aber ganz oft sind so eher so Kleinigkeiten, dass du einen Schuss mehr Munition hast in der Pistole zum Beispiel. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil man sich nicht mit tausend von verschiedenen Builds auseinandersetzen muss. Man kann sich nicht verskillen. Du kannst die Skills auch wieder resetten. Das kostet dich zwar ein bisschen Ruf, aber es geht. Und es ist dadurch sehr, sehr zugänglich gewesen, finde ich.
Zum das Spielen. Stimmt. Und dann hast du ja jetzt schon erwähnt, die Pistole und die Munition. Mhm. Das ist, glaube ich, so mit die wichtigste, ja, das Besondereste an diesem Souls-Kampf, dass sie hier eingeführt haben. Man hat immer eine Nebenwaffe. Das ist dann eine, zum Beispiel eine Pistole, oder später kommen auch ein paar andere Sachen dazu, zum Beispiel so eine kleine Schrotflinte. Und die aktiviert man mit dem linken Trigger. Und dann kannst du im Kampf zwischen deinen Schlägen auf einen Gegner schießen. Das kannst du nicht unbegrenzt oft tun, weil du hast zum Beispiel am Anfang für die Pistole 3 Schuss. Und diese Schüsse regenerieren sich aber durch Draufkloppen auf den Gegner. Also das ist zum Beispiel nicht so wie bei Bloodborne, wo man die Munition farmen musste oder kaufen musste, sondern hier regeneriert sich das einfach durch Kämpfen. Und das Wichtige daran ist eben, diese Schüsse unterbrechen den Gegner. Ganz am Anfang des Spiels wird dir gesagt, es gibt so Attacken, die sind nicht blockbar. Also dann leuchtet so ein roter Böppel am Gegner, das ist ganz klassisch. Und dann, weiß nicht, machen die einen großen Superangriff und den kannst du dann mit der Pistole mit einem Schuss unterbrechen. So habe ich die am Anfang benutzt. Und dann bei dem ersten großen Bosskampf gegen so eine Gottheit habe ich irgendwie das Coole in diesem Spiel dann endlich kapiert. Nämlich, ich muss ja gar nicht auf diese roten Böppel warten. Die Pistolenschüsse unterbrechen jede Attacke.
Mhm, genau.
Und daraus ergibt sich dann aber ein total cooler Kampfstil, wo man versucht, wirklich auf die Gegner aggressiv einzukloppen und dann jedes Mal, wenn sie irgendwas versuchen, das mit dem Pistolenschuss zu unterbrechen und dann zu hoffen, dass man noch genug Munition hat, also quasi diese Mischung aus draufprügeln und immer mal wieder schießen, unterbrechen, wegrollen und sowas, das macht so einen super, super aggressiven Kampfstil dann aus, der echt, echt Spaß macht. Also das hat mich so erinnert an Das konnte man ja auch im Prinzip bei Bloodborne machen, wenn man extrem gut war. Und dann gibt's irgendwie diese Videos, wo Leute einfach nur so richtig krasse Kampfmoves machen und Gegner dauernd unterbrechen und die können gar nichts machen und die prügeln alles weg und so. Aber das habe ich nie geschafft, weil Bloodborne einfach mega schwierig ist. Und hier geht's aber. Und das hat sich extrem gut angefühlt.
Der Kampf fühlt sich richtig gut an. Also es gibt ja wirklich so viele Souls-Light, die versuchen, dieses Genre irgendwie zu nachzumachen oder eben zu ergänzen oder eben in eine andere Richtung zu gehen. Und ich finde, das gelingt den A44 Games Leuten hier sehr, sehr gut, wirklich einen eigenen Stil zu finden, das zwar trotzdem noch in diesem Genre verankert ist, aber so ihren eigenen Stil daraus zu machen. Ja? Also es fängt ja schon damit an, dass du nur eine Nahkampfattacke hast. Du hast nicht einen Unterschied zwischen Easy und Heavy Attack, sondern du hast eine Attacke. So. Und dann hast du halt die Pistole, die sich auflädt, was so ein bisschen wie bei Doom Eternal oder so sich anfühlt, dass du eben diesen Flow, diesen Tanz aufführen musst, immer wieder schön im Wechsel und nicht einfach 3-4 Mal drauf zu ballern. Dann hast du aber trotzdem diese Souls-Einschränkungen mit der Munition bei den schwereren Waffen. Ja, also bei der Scharfschützengewehr, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne nehme, um halt vorher schon Kopfschüsse zu verteilen. Da ist es fast schon wie dieses Nazi-Spiel, dieses, weißt du, wo man
Sniper-Elite,
da kommt dann eine Slow-Mo, wo du dann siehst, wie dieses Skelett am Kopf getroffen wird.
Ja, ja, ja.
Damit kannst du aber zum Beispiel auch bei manchen Wachen den Helm wegschießen oder so. Ja? Oder was ich auch sehr gerne mache, wenn du siehst, da ist irgendwie ein Gegner, der explosiv ist, den dann halt zum Beispiel schon mal anvisieren. Du hast natürlich auch Granaten, die du dann werfen kannst. Und die sind limitiert in ihrer Munition. Die kannst du eben halt upgraden, um einen Schuss mehr zu haben oder so. Aber das fühlt sich dann nochmal gewichtiger an und wichtiger, die dann auch im richtigen Moment einzusetzen. Wenn du jetzt merkst, da kommen 3-4 Gegner auf mich zu, dann sniper ich die vorher lieber nochmal weg und so. Das finde ich, ist wirklich ein sehr, sehr schöner Flow. Aber vor allem der Nahkampf, wie du gesagt hast. Du hast kein Schild, du hast nur Ausweichen und Parieren. Und es ist ein, ja, ein richtiges Actiongewitter, würde ich jetzt fast schon sagen, weil du eben nicht dieses sehr, sehr, sehr starke Sondieren und immer wieder Ausrollen hast und irgendwie ständig dieses Wegducken, sondern das funktioniert, wie du gesagt hast, wenn du im Flow bist, richtig schön aggressiv auf diese Gegner einzuprügeln. Und ich gehe da voll drin auf. Also ich finde das Kampfsystem richtig gelungen von diesem Spiel.
Ja, total. Ich habe am Anfang, ist es, glaube ich, so ein bisschen zu sehr wie so ein klassisches Souls-Spiel gespielt, also so ein bisschen zu langsam und eher so darauf warten, dass die Gegner zuhauen, versuchen zu parieren und wegrollen und diese Schüsse nur benutzen, wenn wirklich der rote Böppel leuchtet.
Ja, weil man ja so Angst hat, zu viel davon auszugeben, aber dadurch, dass die sich wieder aufladen, muss man so reinkommen in den Flow. Ja.
Genau. Und wenn man dann drin ist, dann ist man echt drin, also dann funktioniert das gut. Du hast noch diese anderen Waffen, also das Scharfschützengewehr und sowas erwähnt, das ist nämlich, genau, das ist auch cool, man findet dann eben diese Zusatzwaffen. Die haben dann auch nochmal eine eigene Munition, die lädt sich erst auf, wenn man so an den Rastpunkten rastet. Ja. Und ja, dann kann man irgendwie auch coole Dinge damit machen. Es gibt einen Mörser, es gibt dann irgendwie noch andere Dinge und so. Die Rastpunkte, auch interessant, die sind, fand ich zum Beispiel sehr, sehr fair verteilt. Also total. Das ist jetzt auch nicht so Durststrecken wie bei den meisten Souls-Spielen, sodass man wirklich Ewigkeiten unterwegs ist, sondern das ist wirklich häufig, dass man nochmal speichern kann, nochmal Dinge machen kann. Man muss auch nicht warten zum Aufleveln, bis man an einem Rastpunkt ist oder so, sondern man kann die Punkte sofort ausgeben. Es gibt Schnellreise zwischen Punkten und so. Also es gibt halt einfach viele so Komfortfunktionen.
Ja, du kannst jederzeit, egal wo du bist, wenn du jetzt merkst, oh, ich habe jetzt irgendwie 10.000 irgendwie gesammelt, mir ist es zu heikel, ich will zurück, machst du die Map auf und teleportierst dich einfach zurück zum letzten Checkpoint. So, das geht also zur Raststätte. Das geht ohne Strafe. Du kannst den Schwierigkeitsgrad einfach runterstellen. Der einzige Manko ist, wenn du es auf Narrativ, also auf Story-Modus quasi stellst, auf leicht, dann kannst du keine Achievements bekommen. Ja, hook is the fuck. Genau. Wenn einem das wichtig ist. Und selbst auf normal fand ich den Schwierigkeitsgrad mehr als angemessen fair und nicht zu schwer. Also
nee, genau. Das ist nämlich irgendwie auch so das, wo ich dann an Bloodborne denken musste. So, das ist ja, auch da kann man Gegner mit Schießen unterbrechen und so. Aber da ist halt das Timing so viel, so viel krasser. Also du musst so viel schneller reagieren. Die Wind-Up-Times von den Gegnerattacken sind so viel schneller. Die Gegner greifen so viel häufiger an. Und hier, ich weiß nicht, es ist wirklich zugänglich. Also das Ziel war ja, haben die Entwickler in Promomaterial geschrieben, war ja wirklich so ein Souls-Light zu machen, ein zugängliches Souls-Spiel. Und ich finde, was das angeht, haben sie es wirklich hinbekommen. Also Ziel erfüllt.
Absolut. So. Wenn es euer erstes Souls-artiges Spiel sein sollte, ist das, glaube ich, ein guter Einstieg tatsächlich.
Total.
Auch auf normal. Und dann kann man immer noch ein bisschen runterstellen. Ich habe es mal zum Test bei einem Boss runtergestellt. Das wird schon sehr viel einfacher.
Ah ja.
Also den Boss habe ich dann 3-4 Mal auf normal fast geschafft. Und dann habe ich es mal runtergestellt auf leicht. Und dann nimmt er halt einfach ein bisschen mehr Schaden. Und zack, war der erledigt. Also das geht wirklich gut. Man kann dann bei den normalen Gegnern auf dem Leichtmodus fast schon Button-Mashing durchprügeln.
Ja.
Ja. Und die Welt ist auch ganz cool gemacht. Also Story hat mich jetzt, ja gut, mein Gott, die erzählen halt so ein bisschen und erzählen die Lore. Wenn man da Bock drauf hat, ist es schon so, dass man da so ein bisschen was rausnehmen kann, mitnehmen kann. Das ist schon stimmig in sich, die Welt. Die Story hat mich jetzt bei so einem Mechanikspiel jetzt nicht so sonderlich interessiert. Es geht halt um Götter, ich töte sie, okay, laber mich nicht zu. So, ja. Also da war ich vielleicht ein bisschen zu ungeduldig. Nee, aber zumindest versuchen sie, die Lore zu machen.
Ja, das fand ich, das war so eine der Dinge, die ich so ein bisschen schade fand, weil die Protagonistin ist cool, die SprecherInnen sind cool, es gibt einen lustigen kleinen Fuchs, der ist gar nicht so lustig, der ist eigentlich eher so recht ernst und daraus speist sich so der Humor. Aber also mir ging es da wie dir, die Story hat mich nicht so richtig gepackt und das fand ich schade, weil eigentlich ist die Welt so cool und das Setting und sie schaffen es aber irgendwie nicht so richtig, finde ich,
die Story spannend zu machen. Oh, was wir bei den Sprechern vielleicht noch unbedingt erwähnen müssen, es gibt noch den einen wichtigen NPC, der ziemlich von Anfang an dabei ist, Baz, dein Lehrmeister,
der mit der Gitarre, quasi,
der wird gesprochen von Tufexis Guy, der Typ, der Adam Jensen in Deus Ex gesprochen hat.
Ja, aber viel auch zu genauso. Leise.
Okay, gut.
Der ist viel zu leise abgemischt. Ich musste immer, wenn der redet, hochdrehen. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Seine Tonspur ist einfach 3 Dezibel leiser oder so. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich habe immer so dick wieder lauter gedreht, wenn er redet, dann wieder runtergedreht. Ja, aber gute Sprecher und Sprecherinnen auf jeden Fall. Also genau. Da machen sie nichts falsch. Ich verstehe trotzdem nicht, warum mich die Story nicht so richtig gehuckt hat. Eine Sache wäre, glaube ich, dass sie sehr viel labern, also sehr viel Talk und nicht Shown.
Ja, ja.
Du kriegst sehr viel über die Geschichte und über die Welt mit, indem sie halt statisch am Lagerfeuer steht. Er sitzt mit seiner Gitarre da und er textet dich zu.
Ja.
So. Und anders als jetzt bei einem Elden Ring oder so, ist halt sehr wenig Environmental Storytelling. Klar, bist du dann mal in der Mine und dann hängt irgendwie eine gefolterte Person irgendwie und sie ist ganz betröppelt so. Sowas passiert dann schon mal. Aber es ist immer so statisch. Also die Welt ist so fix und es gibt so wenig irgendwie, klar, es ist ein eher kleineres Studio, das ist jetzt keine riesen AAA-Produktion, aber es gibt recht wenig cineastische Szenen oder so, ja.
Ich meine,
dann kommt mal ein Boss und dann ist halt eine kurze Cutscene, aber das war's.
Ja.
Das würde ich dem Spiel jetzt gar nicht so sehr ankreiden, weil es nicht so im Fokus steht, aber das ist, glaube ich, so die Erklärung für mich, warum mich die Story nicht so mitnimmt, weil sie halt immer nur über Texte, über Briefe, die man findet, über Zettel in der Landschaft, die irgendjemand hat liegen lassen, aber wenn du da nicht voll Bock drauf hast, auf Texte lesen und dem zuzuhören, was die da gerade reden, dann geht es halt so ein bisschen an einem vorbei.
Ja, und das ist halt auch so ein bisschen. Also quasi die Motivation für alles ist, naja, die Heldin möchte halt die Welt retten und die Welt ist bedroht von irgendwelchen Monstern, also rettet die Heldin die Welt. So.
Ja, und es ist nicht so ein persönliches Ding irgendwie.
Ja, genau, und es fehlt irgendwie, wo ist da irgendwie so der persönliche Hook, so was steht für sie auf dem Spiel, so das ist irgendwie, da hätte mir, da irgendwie Screenwriting 101, da gibt's Abzüge in der B-Note, so. Ja. Ich finde, was es auch nicht so ideal macht, wo ich jetzt irgendwie auch an sowas wie Elden Ring denke, ist, ich finde, es lohnt sich zum Beispiel nicht so sehr, die Welt richtig zu erkunden, weil wenn ich jetzt irgendwie an Elden Ring denke, dann war es für mich immer total interessant, also wirklich in jede einzelne Höhle zu gehen und irgendwie durch irgendwo hinzureisen und zu gucken, weil dann am Ende gibt's vielleicht irgendeinen coolen neuen Gegenstand, ein Amulett, irgendeinen Geist, den ich beschwören kann, irgendwas Tolles, Überraschendes. Hier ist es meistens so, wenn du dich ein bisschen abseits vom Weg begibst und irgendwie eine komische Höhle erkundest oder irgendwo einen Berg hochläufst, dann findest du da meistens einen Conscript-Button oder sowas in der ersten großen Area. Also Knöpfe von Jackenknöpfe und die kannst du dann im Inventar einfach so eintauschen gegen Erfahrungspunkte.
Ja, das also sind die Shards, die man halt so kennt. Also quasi die Rufpunkte in dem Moment auflösen, wenn man dann weiß, mir fehlen jetzt noch 300 für die nächste Fähigkeit oder so.
Ja, und das ist eigentlich so das eine große, was man sammelt. Dann gibt's noch, was ich noch mal suche.
Ich meine, Materialien muss man halt sammeln. Braucht man halt. Also man muss halt Holz und Erze und so abgrasen, wie bei so einem Survival-Game.
Die sind
rar gesät. Also wenn man die Waffen upgraden will, braucht man ständig irgendwie, da fehlt mir schon wieder 40 Holz und es wächst jetzt nicht nach oder so. Du läufst zwar stundenlang durch Wälder, aber du kannst mit deiner Axt kein Baum fällen.
Stimmt,
nein, du musst die Leute ausrauben, die schon für dich Holz gehackt haben, was ich sehr amüsant finde. Du kannst nur so vorgefertigte Holzscheite irgendwie klauen.
Ja, genau. Ja, sowas. Dann haben sie noch versucht, so ein Brettspiel im Spiel zu machen.
Furchtbar.
Furchtbar. Ich habe mich zuerst gefreut, weil ich dachte so, ist das so ein Gwent?
Gwent cool. Oder so, ja, genau.
Nein, es ist, also wenn ihr das spielt, dann macht das einfach nicht. Probiert es einmal aus und lasst es dann für immer. Es ist so eine Art Go, aber in dumm. Also
es ist so drei gewinnt im Endeffekt, gell?
So, ja.
Es sind man muss so Dreiecke bilden aus Münzen auf so einem kleinen Board, was so ein bisschen aus wie heißt es, Dame oder Mühle, so eine Form von Mühle, Dame mit den Münzen. Und am Anfang ist es ein richtig schlechtes Spiel, wenn man das Tutorial beigebracht bekommt. Und dann habe ich später gemerkt, man kann sich noch besondere Spielsteine im Spiel freispielen. Also man kann die ja finden, um dann so eine Spezialmünze zu haben, die dann auch mal über andere Münzen drüber hüpfen kann und so.
Ja.
Also, aber so anzufangen ist halt kacke. Also dann zeigt mir halt erst das Spiel, wie es später in voll aussieht, indem halt mein Gegenüber, mein Gegner im Tutorial irgendwie alle Münzen hat, die man haben kann, dass das volle Spiel dir erklärt wird, ja. So diese Metroidvania-Art. So, zeig mir erst, was es ist. Und dann geht basic und so.
Ja.
Und das Spiel macht halt in der Grundform überhaupt keinen Spaß, weil es halt meistens entweder von vornherein klar ist, du kannst es schaffen oder du kannst es nicht mehr schaffen. Und auch, ich habe es dann später nochmal mit einer dieser Spezialmünzen probiert. Ja, mein Gott, also
ja, spannend,
dann lieber gar nicht.
Ja, spannend ist es nicht. Und dann ist es auch so, ja, du kannst es spielen, wenn du verlierst, dann tut sich nichts. Wenn du gewinnst, kriegst du einmal irgendwie ein paar hundert Rufpunkte, die du für irgendwas ausgeben kannst, für einen lustigen Frack in grün oder so. Und dann, weiß nicht, oder halt nicht. So, also es ist völlig egal. Ja. Das fand ich so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen lieblos wirkt. Aber
um auf deine Welt, um auf die Nebenquests und so nochmal einzugehen, die lohnen sich wenigstens.
Die lohnen sich,
das stimmt. Ich habe ein paar Mal diese Nebenquests gemacht und da kriegst du dann auch wirklich teilweise eine heavy neue Waffe oder so.
Ja.
Das sind dann so Spezialkisten, die du dann öffnen kannst, wenn du den Schlüssel dazu hast. Und den Schlüssel kriegst du halt meistens durch diese Nebenmission, in der dann ein Gegner diesen Messing-Schlüssel fallen lässt oder kleine Rätselaufgaben oder so. Und das ist wirklich cool gemacht, also die lockern das ganze Geschehen auf, wie man es von einer guten Nebenmission erwartet, ja, bringen sie dir so ein bisschen was für die Geschichte, du findest mal einen ganz coolen so Mittelgegner, sag ich mal, jetzt kein Endboss, aber schon Gegner, die irgendwas Spezielles machen, und ich habe gestern Abend jetzt noch vorm Podcast noch eine richtig geilen, schweren Hammer gefunden, der die Axt ersetzt, der dann rüstungsbrechend ist und der hat Wumms auf einmal. Und das, sowas macht halt dann wirklich Spaß, weil die Waffen hier wirklich was Besonderes sind, wenn du was Neues kriegst, weil du eben nicht zugeschissen wirst mit neuen Items und ständig dein Loot aussortieren musst, sondern wenn du hier mal eine neue Waffe kriegst, dann fühlt sich das immer total belohnend an, weil du ja davor auch eine schwere Stelle gemeistert hast und die dann auch wirklich spielerisch nochmal einen kleinen Tweak oder so reinbringt. Kannst dann dich spezialisieren auf Feuer oder der Enki, der hat jetzt eben, habe ich dann auch so einen Smaragd für ihn gefunden, der dann Giftschaden macht und solche Geschichten. Also die lohnen sich tatsächlich und die, finde ich, sind auch gut gesetzt so in die Welt.
Richtig, richtig gut. Das hat mir wirklich gefallen. Also dass sich die Nebenquests wirklich lohnen. Man muss sie auch nicht machen. Also man kann auch dann auf das
vom
ganze
Grinden her, vom Schwierigkeitsgrad braucht es das nicht unbedingt.
Genau. Man braucht auch diese Waffen nicht unbedingt. So, man kann das ganze Spiel einfach mit den Standardwaffen, die man am Anfang hat, durchspielen. So, it's fine. Aber wenn man diese Nebenquests macht, dann lohnt sich das auch. Ich habe so zum Beispiel eine gemacht in der zweiten Welt. Das ist, also am Anfang ist man in so einer Berg-Schneewelt und später dann in so einer Wüstenwelt natürlich. Und da habe ich dann so eine Quest gemacht, wo man einer Gruppe von irgendwie Soldaten hilft, einen Zombie-Angriff abzuwehren. Dann muss man erstmal so alte Gefährten von dem Anführer suchen und rekrutieren, dass die mitkämpfen. Und dann gibt es die große Schlacht gegen so eine Zombie-Armee, die dann über die Hügel kommt. Das war cool. Und dann habe ich am Ende als Belohnung so eine Art Revolver bekommen, also eine Pistole mit ganz vielen Schuss. Und die macht zwar weniger Schaden, aber man kann sie benutzen zum Unterbrechen. Und das passt total zu meinem Spielstil. Und ich dachte, wow, das hat sich ja total gelohnt. Also das war cool. Also das war wirklich schön, dass die sich gedacht haben, na, wenn du halt Nebenquests machst, dann soll sich das wirklich lohnen. Und die Stories, die Nebenquests erzählen, die gefallen mir auch. Also viel besser als die Hauptgeschichte. Also zum Beispiel dieses Ding mit dieser Armee, die dann angreift, das war interessant. Es gibt irgendwie eine Stelle, wo man zu so einem Friedhof geht, wo gefallene Soldatinnen der Coalition beerdigt werden. Und dann erfährt man so ein bisschen mehr über die Welt und über die Geschichte von Norvanek und sowas. Und das war dann cool. Also dann war ich so, ja, cool. Also davon, das ist ja viel besser als die Hauptstory. Yeah.
Ich habe auch bei der einen Nebenmission waren dann so Statuen und dann hat sie auch gesagt, sag mal, sind das eigentlich Statuen, die Menschen für dich als Gottheit gebaut haben? So, ja, aber du siehst doch gar nicht mehr so aus und so. Und dann hat er darüber so ein bisschen geschäkert und dann hat sie ihm gesagt, ja, du willst doch immer so bedrohlich sein, mach doch mal ein Roar. So, das war so süß, die Stelle, und sie lacht sich dann scheckig.
Ja.
Das war wirklich toll. Also da steckt schon echt einiges an Herzblut auch drin in diesen Nebenmissionen.
Total.
Das ist wirklich schön. Wie gefällt es dir denn grafisch? Es ist kein Unreal Engine 5 Spiel, muss man an der Stelle mal sagen. Es ist, glaube ich, in der Unreal Engine 4 noch gemacht, ja, weil es ist ein paar Mal abgestürzt jetzt. Wir haben eine Vorabversion. Das erscheint ja erst morgen, wenn ihr diesen Podcast hört, für Xbox, PlayStation 5 und PC, sowohl Steam als auch Epic, und ist auch im Xbox Game Pass Day One drin, solange die Spiele im Day One noch im Game Pass drin sind. Wird ja ein bisschen teurer. Also ihr könnt es da auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Bei mir die PC-Version ist hin und wieder mal abgestürzt. Es gab dann so eine Phase, wo es dann irgendwie alle paar Minuten mal abgestürzt ist und dann wieder gar nicht. Aber ja, ansonsten lief das Spiel tatsächlich ganz gut. Sieht super schön aus. Also ich bin echt total angetan. Es hat schöne Raytracing-Effekte auch, wenn man da so über, also ein Kachelboden, also so eine Art Kirche, wo ich dann war, wo alles irgendwie schön gespiegelt ist, oder auch in den Wasserpfützen und so. Also es muss sich überhaupt nicht verstecken, dieses Spiel. Dafür, dass es, wie gesagt, keine AAA-Produktion ist, würde ich jetzt sagen, sondern eher eine AA, sieht es richtig, richtig gut aus. Und auch der ganze Stil gefällt mir sehr viel besser, als er jetzt zum Beispiel bei Ashen war, was ja eher so ein bisschen so einen reduzierteren Grafiklook hatte. Und hier diese realistische Grafikstil mit den Effekten und diese napoleonische, viktorianische Ära, die gefällt mir super gut. Also ich schaue mich gerne um in dieser Welt, macht Spaß.
Ja, also sieht cool aus. Ja, also sie haben sich, ich glaube, ich würde dir widersprechen, was Ashen angeht, weil ich fand den Stil davon total cool. Ich habe es aber selber gar nicht gespielt. Es ist irgendwie seit 1000 Jahren auf meiner Wunschliste und ich kaufe es mir einfach nicht. Und
der war halt unique auf jeden Fall.
Ja, der war einzig. Aber hier was cool ist, sie konzentrieren sich halt so aufs Wesentliche, ne? Also quasi so die Charaktermodelle sehen halt schön aus. Diese Fröcke und Pistolen und sowas, das sieht super aus und sowas. Dafür gibt's dann halt irgendwie so naja, also dann merkt man, wo man zum Beispiel gespart hat. Es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass man, ne, diese Holzabbau-Animationen hat oder sowas wie bei teuren Spielen, sondern da liegt halt irgendwie der immer wieder selbe Holzscheit rum. Dann geht man ran, drückt einen Knopf und dann verschwindet er, weil man ihn eingesammelt hat. Also da ist es irgendwie so ganz, ganz simpel. Aber das fällt gar nicht so auf, weil die anderen Dinge so schön und stimmig sind, wie du gesagt hast. Also das ist gut gemacht.
Und was ich hatte erst voll den Schock. Ich war irgendwie halt gerade so einen schweren Gegner besiegt, hatte irgendwie ganz viel Ruf gesammelt und dann stürzte das Spiel ab und ich schon so, nein, auf die Knie gegangen und dachte, ich muss jetzt alles weg, so, weil es dann wie ein Tod ist. Aber nee, also das war das erste Spiel, was nach einem Absturz genau da weitermacht, wo es aufgehört hat, obwohl da gar kein Speicherpunkt war. Also sie haben es geschafft, beim Absturz wirklich in dem Moment zu speichern, und dann konntest du auch an der Stelle, wenn das Spiel gestartet ist, wieder weitermachen. Und das Spiel hat ja sonst kein Speichersystem an dem Moment so, sondern es speichert ja einfach automatisch und setzt sich ja in der Regel bei so einer Art von Souls-Spiel, denkt man halt, man startet dann wieder an dem letzten Lagerfeuer oder dazwischen ist alles weg. Also von daher war das angenehmste Abstürzen, was ich bisher hatte.
Das stimmt. Ja, ich hoffe sehr, dass das irgendwie mit Day One und so weiter und so fort.
Das hat sich jetzt auch zwischendurch schon gebessert, also das haben sie wahrscheinlich schon gepatcht.
Absolut. Also ich hatte so in dem ersten Gebiet gab es irgendwie Abstürze und danach dann.
Du hast auch auf PC gespielt, oder?
Ja, genau. Ja, was ich so erstaunlich fand an diesem Spiel insgesamt war, ich hatte dann so zwischendurch und so auch so bis zum ersten Boss, wo dann das Kampfsystem für mich so Klick gemacht hat, war ich so, ja, das ist schon alles in Ordnung und das ist schon irgendwie auch alles unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht irgendwie total herausragend oder sowas. Das ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo man dann am Ende des Jahres wahrscheinlich sagen würde, so, das war irgendwie das eines der besten Spiele des Jahres oder sowas, ne? Also quasi, das ist eines der besondersten Spiele des Jahres, sondern es ist halt einfach sehr kompetent so in dem, was es tut. Es ist so ein, für mich auch so ein 7 von 10 Spiel, so eines davon, ne? So von wegen, ja, es ist voll gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie das große Meisterwerk. Und dann habe ich mich aber irgendwie dabei erwischt, ich habe irgendwann zwischendurch, nachdem ich mir irgendwie schon meine Meinung so gebildet habe, dann irgendwie abends gedacht, so, ach komm, ich spiele noch ein bisschen. Und dann war das total gut. Also, das hat das einfach voll Spaß gemacht.
It grows on you.
Ja, ne? Und ich hat mich so ein bisschen erinnert an die Respawn Jedi-Spiele, weil die habe ich ganz ähnlich empfunden. Weil es war so, ja, es
ist in Ordnung, so, ist, also ja, die, also ich finde die Story ganz unterhaltsam und die Charaktere, es reißt mich jetzt nicht vom Hocker, ist okay, so das Kampfsystem, it's fine, so, so das kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt, aber ich habe es dann, ich habe beide Spiele durchgespielt. Hm. Ich habe beide Spiele durchgespielt, irgendwie alle Quests gemacht und sowas, weil man da, weil man das einfach, das ist so ein Spiel, das man einfach so, so, so gut so zwischendurch einfach anmachen kann und einfach spielen kann. Also es fordert jetzt nicht irgendwie so mega viel mentale Beschäftigung damit. Man muss irgendwie nicht 1000 Guides lesen wie bei einem Elden Ring, sondern man kann das einfach mal so spielen und das macht Spaß. Das ist gut.
Ja, und es liegt vor allem eben an diesem knackigen Kampfsystem, was wirklich super motivierend ist und es ist nicht frustrierend. Also ich finde auch für ein Souls-Spiel ist es extrem wenig frustrierend, weil man eben in dieses Kampfsystem gut reinkommt und auch sehr fair wieder an seine verlorenen Rufpunkte rankommt. Die liegen dann sehr großflächig darum. Man kann super easy dann auch an den Feinden vorbeirennen und sneaken. Also man muss keine große Angst haben, die zu verlieren. Es hat wenig Frustmomente, es ist sehr belohnt, sieht schön aus, spielt sich gut. Und mir ging es wie dir. Am Anfang dachte ich auch, ja, solides Spiel. Aber es wurde besser und besser, je tiefer man in dem System dann auch drinsteckt. Und ich will es auch auf jeden Fall weiterspielen. Es macht mir großen Spaß. Auch wenn ich es nicht wegen der Story jetzt zu Ende spiele. Ich glaube, da tut sich nicht mehr so viel. Habe jetzt auch noch mal irgendwie den nächsten Gott erledigt. Und dann denkt man sich so, ja gut, habe ich halt einen Gott erledigt. So, also es ist jetzt nicht wie bei God of War, dass man so dieses Emotionale, diese Wucht und diese immer tiefer in diesem Drama drin sein. Das fehlt halt hier komplett. Aber es hat wenig Schwächen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es am Ende des Jahres nicht doch irgendwie Erwähnung findet, weil es halt so rund ist. Also es gab ja dieses Jahr auch schon gute Spiele, wie zum Beispiel Banishers Ghost of New Eden, wo mir die Story und die Grafik und alles super gut gefallen hat und auch dieses Moralsystem und dann aber das Kampfsystem halt so kacke war. So, ja. Oder auch ein paar andere Spiele, die jetzt diese Woche rauskommen, wo ich sie eigentlich sehr viel mehr lieben will und mir aber mit dem Kampfsystem nicht so richtig warm werde oder wo ich immer so ein paar Aber habe. Mhm. Und hier bei Flintlock habe ich wenig Komma Abers. Ja, es ist einfach in sich sehr stimmig, sehr rund und eine wirklich, wirklich empfehlenswerte Sache. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die hatte ich mir noch aufgeschrieben, was ich noch erwähnen wollte, was sie von Souls unterscheiden, ist dieses Traverse-System, wie man auf Neudeutsch so schön sagt.
Ah, ja.
Also ganz viele Spiele, die auch so sein wollen wie ein Souls-Spiel, haben ja dieses klassische Abkürzungsding. Ja, du läufst irgendwie den Weg entlang und da ist ein verschlossenes Tor und da ist irgendwie eine eingestürzte Treppe. Und wenn du dann auf der anderen Seite angekommen bist, dann kannst du die Treppe runterfahren lassen, kannst das Tor öffnen und dann hast du die Abkürzung. Und das haben sie ja vom Level-Design hier ganz anders gelöst. Das gibt's ja so gut wie gar nicht. Also hin und wieder machst du mal ein Tor auf, dass du da schneller durchkommst beim nächsten Run oder so. Aber in der Regel schaltest du diese mit diesen Totenköpf-Altaren, schaltest du ja so diese blauen Dreiecke frei, mit denen du dich dann durch Enki durch die Welt springen, teleportieren kannst. Und das ist, finde ich, eine ganz clevere Möglichkeit, um halt schneller wieder auch an bereits erreichte Gebiete hinzukommen oder eben auch so vertikaler zu sein. Also dieses Spiel ist ganz oft so, dass du dann so einen Tempel, so einen Altar findest, den schaltest du frei, so einen kleinen Altar, und dann hast du ein blaues Teleport-Option frei, mit der du dann mit der Y-Taste mit Enki dich hinschmeißen kannst, und um dann zum Beispiel einen höheren Spot zu erreichen. Aber eben manchmal hast du auch so eine lange Kette an blauen Dreiecken, um halt durch den halben Level dich zu transportieren. Finde ich sehr, sehr clever, wie sie das gelöst haben hier.
Ja, das ist cool. Das sieht schön aus. Norvanek im Spiel freut sich immer darüber, da so rumzufliegen und so. Ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht so mehr Dinge da, das auch mit dem Kampf verwoben wäre, also dass man das noch irgendwie mehr im Kampf nutzen kann, so hin und her zwischen Ebenen, und dann sind da Gegner dort und hier. Ne? Also da hätte man noch ein bisschen mehr mitmachen können, aber ich fand es auch eine coole Idee, um dann auch diese ganzen Abkürzungen zu machen in Souls-Spielen. Wir haben auch noch nicht erwähnt den Multiplikator im Kampf.
Ja, aber den verstehe ich bis heute nicht so richtig, was der soll.
Ah, das ist witzig. Das ist eine Sache, die ich am Anfang auch nicht ganz verstanden habe. Also quasi wenn du auf diese Rufpunkte sammelst, durch auf Gegner einhauen, dann erhöht sich dein Multiplikator für erfolgreiche Angriffe und irgendwelche Moves und Blocks und so weiter und so fort. Und dann kannst du irgendwann quasi die Punkte einsammeln. Also, keine Ahnung, dein Multiplikator steigert sich auf 150% und dann hast du 1000 Rufpunkte eingesammelt, und dann benutzt du diesen quasi, dann löst du die ein und kriegst 1500 Rufpunkte und nicht 1000.
Ja, aber ich habe nie verstanden, warum ich das tun sollte, weil das löst sich eh automatisch ein, wenn ich getroffen werde.
Ja, aber dann verpufft der Multiplikator. Dann kriegst du nämlich nur die 1000 Punkte. Also quasi
Ich trottel. Ich dachte immer, ja, warum sollte ich das denn tun? Ich krieg die ja automatisch gut geschrieben. Ach so, ich krieg nur den Basiswert gut geschrieben, ja, ohne Multiplikator. Warum sagst du mir das jetzt erst?
Und dann kann man, und dann motiviert das natürlich auch nochmal irgendwie stylischer und cooler zu kämpfen und so und dann irgendwie die Punkte einzulösen. Das ist auch eine witzige Idee.
Also, das haben die schlecht erklärt.
Ja.
Weil erklärt wird so, ja, okay, und wenn du getroffen wirst, dann ist der halt weg und dann werden dir die Rufpunkte gut geschrieben. Und dann dachte ich, dann krieg halt den letzten Stand davon. Oh. Ja, okay, dann ist natürlich sehr viel cleverer zu sagen, okay, jetzt das sind drei einfache Feinde, da mache ich den Multiplikator noch. Danach kommt ein schwerer, da werde ich bestimmt getroffen, dann löse ich es vorher ein. Verstehe. Ja, das ist auch gut gemacht. Okay, dann jetzt verstehe ich's.
Ja, okay, sehr gut. Ja, auch eine clevere Idee eigentlich, wenn man nochmal den Kampf, genau. Aber also das Flintlock, huh?
Sehr schön.
Kann man machen.
Kann man auf jeden Fall spielen, wenn ihr dem Genre nicht abgeneigt seid. 18. Juli, also morgen, für alle Plattformen außer Switch und im Game Pass. Und genau, dann kann ich an der Stelle nur sagen, wenn ihr mehr interessante Indie-Games hören wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei euch im Podcast vorbei. Was ist so gerade der heiße Indie-Scheiß bei euch?
Tatsächlich reden wir noch mal über Flintlock in der nächsten Folge und ich freue mich auch sehr auf Dungeons of Hinterberg. Mhm. Da reden wir auch bald drüber.
Könnte sein, dass ich vielleicht dieses Spiel gerade gemeint habe.
Parallel. Und ansonsten waren wir neulich sehr besessen von Gancho, vom neuen Arnold Rauers Spiel Tiny Touch Tales, so ein Mobile-Spiel mit einem lustigen kleinen Cowboy und seinem Esel.
Cool, das muss ich auch noch anschauen. Sehr schön. Ja. Gut, also in die Fresse Podcast, überall wo es Podcast gibt und dann freue ich mich sehr, wie gesagt, dich mal wieder in echt zu kruscheln.
Ja, unbedingt.
vielleicht, ja, nee, in Berlin, auf der Gamescom bist du ja leider nicht.
Nee.
Aber Markus Richter hat schon gesagt, er kommt vielleicht zu unserer ONL Watch Party, wenn er Zeit findet. Also wenn ihr über Indies reden wollt mit Markus in Stellvertretung für Dennis, kommt zu unserer Watch Party am Dienstag, 20. August. Und wir sehen uns vielleicht auf der BerlinCon. Hm?
Mhm, so sieht's aus.
Sehr schön. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut.
Bis dann, ciao.
So, das war also Insert Moin.
Ja.
Aber ihr seid ja nicht bei Insert Moin, sondern ihr seid ja bei Indie Fresse, die einen Insert Moin Feed Drop gemacht haben.
Richtig. Genau. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr von Manu, Nina, Anne, Michael und allen anderen allen anderen Leuten im Insert Moin Kosmos hören wollt, dann geht auf insertmoin.de. Ja, wir haben auch ein Steady, könnt das auch unterstützen. Da gibt's dann Bonusfolgen für Bonusinhalte für AbonnentInnen.
Ja, man muss schon ehrlich sagen, Insert Moin ist schon ein Podcast, der findet vor allem hinter der Paywall statt.
Richtig, ja.
Genau.
Genau, und könnt ihr reinhören. Und wenn euch das gefallen hat, ne, dann könnt ihr auch überlegen, das zu unterstützen. Und wir finden das auch unterstützenswert und
macht das mal. Man muss aber auch sagen, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass es weiterhin einen Podcast gibt, dessen Autoren und Hosts in andere Podcasts, zum Beispiel in Insert Moin, eingeladen werden. Oder wenn ihr wollt, dass es einen Podcast gibt, wo ab und zu Nina Kiel von Insert Moin eingeladen wird, dann könnt ihr auch in die Fresse auf Steady unterstützen.
Korrekt, ja. Dann könnt ihr das auch machen.
Sollte nicht ungesagt bleiben. Ja, da gibt es auch in jeder Woche, wo keine Indie-Fresse erscheint, gibt es auch einen Newsletter. Von Dennis Kogel. Von Dennis fucking Kogel. Das müsst ihr euch mal reinziehen.
Das ist krass. Das ist einfach krass. Wo gibt es das sonst? Ja. So, und damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Yes.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Kommentare da, zum Beispiel auf Mastodon oder im Blog oder per Mail. Und wir freuen uns auf nächste Folge, wo es dann einfach ganz regulär weitergeht.
Ganz regulär.
Ganz
bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.